Herzlich willkommen im Radio BO Kirchenfenster. Mein Name ist Sarah Maria Graber und ich freue mich, dass wir heute wieder aus dem Leben von einem spannenden Gast hören können. Der Ruben Herrendorf erzählt uns vom Fluch und vom Segen von Wirkstoffen, die er aus eigener Erfahrung kennt. Sein Vater hat früher eine Drogen- und Alkoholsucht gehabt und seine Halbschwester ist sogar einer Überdosis gestorben. Der Ruben hat aber auch gesehen, wie Medikamente später das Leben von seinem krebskranken Vater erleichtert. Ein spannendes, verletzliches und ganz persönliches Gespräch. Schön, dass du da bist, Ruben Herrendorf.
Hallo, merci, dass ich da sein darf.
Ja, du bist extra von Basel hier auf Bern zu mir gekommen. Wir dürfen ein Gespräch aufnehmen über dein Leben. Ich bin da sehr gespannt, du hast sehr viel erlebt. Vielleicht kannst du uns zum Anfang einfach kurz, wenn du dich würdest beschreiben. Wer bist du, Ruben Herrendorf?
Ja, also grundsätzlich mal Schweizer, sehr, sehr froh, dürfen hier aufgewachsen zu sein. Bin in der Nähe von Bern aufgewachsen, habe da auch studiert, habe da Freundeskreis, Familie, wohne aber mittlerweile mit meiner Frau zu Basel. Aber unser Leben spielt sich so ein bisschen zwischen Basel und Bern ab, genau, wie man gehört hat, ja, oder? Dialekt nicht verlernt, was auch ein bisschen mit dem Berufsumfeld zusammenhängt, wo man grundsätzlich Englisch redet.
Mhm. Was machst du beruflich?
Ich arbeite im Bereich Arzneimittelforschung und Entwicklung. Genau, und bin jetzt bei einem kleinen Start-up, der in diesem Bereich aktiv ist.
Mhm. Darüber reden wir noch ein bisschen mehr, über deinen Beruf, über deine Vision, die dich antreibt. In dem, was du arbeitest. Und für das tauchen wir ein bisschen in deine Kindheit. Weil dort hat es eigentlich so ein bisschen seine Anfänge. Du bist aufgewachsen in einer Familie mit zwei Kindern. Mit Mutter, mit Vater. Der Vater kommt von Deutschland. Ist von Deutschland gekommen. Er ist mittlerweile verstorben. Darauf kommen wir dann auch noch ein bisschen zu reden. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen in die Kindheit, in das Vierergespann, wie du sagst? Du seid eine vierköpfige Familie gewesen. Was seid ihr für eine Familie gewesen?
Mhm. Genau, mein Vater hat zwei Ehen gehabt, mit meiner Mutter. Das war die zweite Ehe, wo zwei Kinder daraus entstanden sind, ich und meine Schwester. Wir haben, würde ich sagen, einen recht engen Familienzusammenhalt gehabt. Also Familiengespann habe ich, glaube ich, auch im Vorgespräch gebraucht gehabt. Genau. Ich habe die Familie immer als Ort von der Sicherheit eigentlich empfunden und eben wir haben so Familienzeiten gehabt, immer wo man zusammengehockt ist, wo man austauscht hat, wo man auch gebetet hat zusammen, bin christlich sozialisiert worden.
Mhm.
Und bis wo vielleicht zu dieser Kohäsion auch noch ein bisschen, zu dem Zusammenhalt auch noch ein bisschen beigetragen hat, ist die Herausforderung, die durch eine Krebsdiagnose ist gekommen, bei meinem Vater. Im 91 ist das, glaube ich, gewesen. Da bin ich, 91 oder 92, da bin ich 4, 5 Jahre gewesen. Meine Schwester 2, 3 Jahre. Da ist eine Art Knochenmarkskrebs diagnostiziert worden. Und dann ist es im Prinzip wie eine hoffnungslose, ausweglose Situation gewesen, wo man irgendwie hat müssen damit umgehen. Und, ich glaube, das haben wir uns wie, vielleicht mehr als Kind gar nicht so bewusst. Das ist vielleicht ein bisschen mehr unterbewusst gewesen. Aber ich glaube, eben die Herausforderung ist wie etwas, was uns zusammengeschweißt hat. Und da hat man wie zusammen versucht, dieser Herausforderung etwas entgegenzuhaben.
Mhm.
Mein Vater hat dort bewusst auch in der Beziehung zu Gott Antworten und Ruhe gesucht und Heilung. Da sind wir wie mitgezogen, auf eine Art. Das ist etwas, was wie ein Gespann gegeben hat. Das ist etwas, was sicher da ein wichtiger Faktor ist, würde ich im Nachhinein sagen.
Mhm. Ja. Eben, und der christliche Glaube ist für deine Eltern sehr wichtig gewesen, weil sie haben selber so Heilungserfahrungen erlebt, oder? Sie haben selber den Glauben als etwas erlebt, das ihnen auch Wendepunkte verschafft hat vorher.
Mhm. Meine Eltern sind beide nicht christlich sozialisiert worden, dass der Glaube hat bin nicht von Kind auf eine grosse Rolle gespielt. Und durch diverse Herausforderungen in beiden Leben ist es zu einem Wendepunkt gekommen bei beiden. Sie haben auch noch, die Beziehung hat auch noch eine Rolle gespielt in dem.
Also ihre Beziehung miteinander?
Genau, also mein Vater ist zuerst Christ geworden, wenn man das so kann sagen kann. Und in der Beziehung zueinander hat meine Mutter den Weg auch noch definitiv eingeschlagen. Sie hat vorher schon wie eine Auseinandersetzung mit dem Thema sicher gehabt.
Mhm.
Durch die Herausforderung, die sie gehabt hat. Das ist etwas sehr Gewichtiges gewesen.
Und die Vater, der hat ja...
Familienkultur, das Christliche, definitiv, muss man so sagen. Ja.
Und die Vater hat dort wirklich auch eben einen Wendepunkt erlebt. Er ist aus einer Drogenvergangenheit gekommen.
Mhm.
Aus einer Suchtvergangenheit.
Genau, mit Rauschgiftmissbrauch, genau, diverse Sachen. Alkohol und ursprünglich und nachher schwerere Sachen bis Heroin. Und ist an einem Punkt von absoluter Verzweiflung angekommen in seinem Leben, wo er ein Wendepunkt, ein krasses Wendepunkterlebnis gemacht hat, wo er sagt, dass er eine Begegnung mit Jesus Christus gehabt hat, ja. Und das ist natürlich, das prägt natürlich als Kind. Es prägt auch im Sinn von, dass das Glauben nicht einfach etwas rein Ideelles ist, sondern es hat sehr praktische Implikationen. Und es kann dein Leben auf den Kopf stellen, in einem positiven Sinn. Und das ist zumindest so, wie ich das jetzt von meinen Eltern habe mitbekommen, dass der christliche Glaube für sie das Leben in einem positiven Sinn verändert hat, wo auch in dem Sinn das Familienleben, das wir dann hatten, ermöglicht hat.
Mhm.
Genau.
Also das heisst, er ist eigentlich frei geworden von seiner Sucht.
Mhm. Er ist frei geworden von seiner Sucht. Das war nicht von 0 auf 100 Sache gewesen, aber nach dem religiösen oder mystischen oder wie soll man dem sagen, Erlebnis, wo er die Begegnung gehabt hat, die göttliche Begegnung gehabt hat, hat das wie einen Prozess in Gang gesetzt, der zu Freiheit von diesen Abhängigkeiten geführt hat, genau.
Und nachher eben, wo seid ihr auf die Welt gekommen, das war ja erst später gewesen, und wo ihr klein war, du und deine Schwester, ist die Diagnose gekommen, Krebs. Und das, du hast gesagt, es war so eine Hoffnungslosigkeit drin gewesen, weil die Diagnose so hoffnungslos war. Oder was genau war die Diagnose gewesen?
Hoffnungslosigkeit, das ist eigentlich klar ist gewesen, dass es noch höchstens um ein paar Jahre Lebenszeit geht.
Mhm.
Einfach rein klinisch-medizinisch betrachtet. Er hatte auch sehr starke Symptome gehabt. In diesen Jahren nach der Diagnose, ich kann mich auch noch besinnen, eben wie ich gesehen habe, dass er aus meiner Sicht dann Unmengen an Blut erbricht, eben weil ein gewisser Zelltyp ist völlig überproduziert worden. Also das
hast du als kleiner Bub beobachtet?
Das habe ich mitbekommen, genau. Das hat mich natürlich geschockt, ja, so etwas zu sehen. Aber so weit ich zurückdenke, eben schon das Element davon, als Familie will man in dieser Herausforderung nicht einfach aufgeben, sondern festhalten an der Hoffnung, dass es besser werden kann. Und nach einer gewissen Zeit mit dieser Erkrankung ist er wie an einen Punkt gekommen, wo er wie er hat das, glaube ich, so formuliert, wie eine Gewissheit hat bekommen, dass das nicht nur sein eigenes Problem ist, sondern dass das Problem auch in Gottes Händen liegt. Und dass er das auf eine Art wie ein bisschen, zumindest teilweise, kann gesorgt geben. Also es liegt auch in seinen Händen. Er kümmert sich um das Problem.
Mhm.
Und hat wie ein irgendwie ein neues Bewusstsein für einen Umgang mit der Krankheit, zum Thema Krankheit, Heilung, bekommen. Und an diesem Punkt hat sich die Symptome verändert. Das ist noch interessant. Also er hat nachher die krassen Symptome, so wie ich sie selber auch noch miterlebt habe, verloren. Also man hat von im Prinzip hat man von einer Art Heilung oder Besserung, sich deutliche Verbesserung können reden. Mhm. Er ist zwar klinisch nie geheilt gsi, also bei ihm sind die Thrombozytenzahlen viel zu hoch gsi, die sind hoch geblieben. Und trotzdem hat die Symptomatik dann ab einem Punkt, wo er auch sagt, wo er wie eben ein neues Bewusstsein zum Thema Heilung bekommen hat, in seiner Auseinandersetzung, in dieser Beziehung mit Gott. Und von dort weg hat sich das deutlich geändert, ja. Das ist merkbar gewesen, ja, für die Familie, genau. Und jetzt muss man sagen, das ist wie eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass er zwar einerseits keine Chemotherapie gemacht hat, er hat sich dann gegen eine Chemotherapie entschieden, aber er hat bewusst auch immer Arzneimittel als Hilfsmittel willkommen geheissen und hat zum Beispiel eben auch, er hat immer Blutverdünner genommen, zum Beispiel, was ganz wichtig ist, dass er keine Thrombosen hat durch Blutgrinsel.
Du hast erwähnt, vorhin war es die zweite Ehe. Er hat vorher schon eine Familie gehabt, also schon eine Ehe gehabt und auch dort eine Halbschwester, wo du mit ihr auch ein bisschen aufgewachsen bist, oder? Wo viel bei euch daheim war. Wo auch eine prägende Beziehung war für dich. Wie hast du die erlebt?
Mhm. Das ist in den ersten Jahren von meinem Leben, also ich würde sagen, etwa bis so geschätzt. 6, 7, genau, ist die Halbschwester omnipräsent gsi. Also sie hat gelebt mit uns oder eine Zeit lang hat sie eine Wohnung gerade nebendran gehabt, genau. Und die Idee war wie gsi von meinen Eltern, sie auf eine Art zu integrieren in das Familiengefüge, genau. Die erste Frau von meinem Vater die hat bereits nicht mehr gelebt. Die hat ein sehr schweres Alkoholproblem gehabt, was vermutlich, so genau erinnere ich mich jetzt auch nicht mehr, aber mit zum Tod geführt hat. Also eben auch in der ersten Ehe, Suchtproblem auf beiden Seiten stark vorhanden gsi, auf andere Art und Weise.
Und das hat sich dann oft deine Halbschwester ein bisschen niedergeschlagen, oder? Sie hat dort auch einfach mit Substanzen experimentieren.
Genau, sie hat dann als Teenie, wo wir kleine Kinder waren, hat sie angefangen zu experimentieren. Genau, und das hat ihr dann der Ärmel reingenommen und es ist über harmlose Substanzen oder angeblich harmlose Sachen ist das eben bisher zu einer schweren Heroinabhängigkeit gegangen. Genau. Und meine Eltern haben dort wie einen Cut gemacht, auch für uns zu schützen, denke ich, für die Kinder zu schützen. Und dann hat sich eben die Idee, sie in die Familie gefügt zu integrieren, hat man ein bisschen neu denken müssen. Man hat Kontakt behalten, aber das ist dann halt auf Distanz gegangen. Genau.
Und sie hat den Weg aus der Droge hat sie nicht geschafft, gell? Sie ist dann an einer Überdosis gestorben.
Korrekt. Die Hoffnung, dass sie es schafft, ist da gewesen. Wir haben alle gehabt. Man hat auch darüber geredet, wenn man sich getroffen hat. Ich glaube, es hat auch Versuche gegeben. Einige, aber gescheiterte Versuche im Nachhinein. Und eben, ich kann mich auch erinnern, wie sie gesagt hat, es ist zu schön, es gibt ihr zu viel. Das will sie nicht fallen. Es ist da in einer totalen Abhängigkeit gewesen. Hast nicht können. Irgendwann hast du da nicht mehr können dran rütteln. Und es hat sie völlig kaputt gemacht zunehmend. Also, eben, Heroin, Kokainmissbrauch, ist alles Mögliche gewesen. Und das ist dann bis zum Tod gegangen. Genau, sie hat sich, sozusagen einen goldigen Schuss gegeben, ja, vermutlich, ja.
Ja, bist du da gewesen?
Ach, jetzt Jahreszahlen.
Bist du auch schon jugendlich gewesen, oder?
Ja, das ist im... Ich bin dann um die 20 gewesen.
Es ist auch passiert. In dem Fall so ein bisschen die gleiche Phase gewesen, wo du dich für eine Ausbildung entschieden hast, für ein Studium entschieden hast, oder?
Mhm.
Und du hast angefangen zu studieren.
Mhm, ja.
Und du bist dort so ein bisschen in die Richtung Naturwissenschaften gegangen. Chemie hat dich interessiert, Physik, aber eben auch ein grosses medizinisches Interesse. Hast du das Gefühl, das ist genährt worden? Oder die Sachen, die du gesehen hast daheim, jetzt an deinem Vater mit seiner Krankheit, vielleicht auch der Drogenmissbrauch, Substanzmissbrauch. Wie hat dich das prägt, vielleicht auch die Auswahl von dir, von deiner Ausbildung?
Mhm. Ja, wenn ich so zurückschaue, würde ich sagen, dass mich einerseits die positiven, die heilbringenden Wirkungen von chemischen Substanzen auf den Körper von klein auf mitgeprägt haben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich den Vater gefragt habe, wie jetzt das Aspirin-Cardio, mittlerweile weiss ich natürlich, wie es heisst, auf seinen Körper wirkt, was das was das macht mit seinem Blut. Und er hat mir dann da als kleiner Gil versucht, eine Erklärung zu geben, dass das da seine Blutblättli geschmeidiger mache. Und aber das hat mich schon dann interessiert. Und vermutlich wollte ich noch genaueres wissen. Aber das war wie auf der einen Seite gewesen, die positiven, heilbringenden Wirkungen von chemischen Substanzen oder pharmazeutischen Substanzen. Andererseits natürlich auch die Schädigenden, die mich auch geprägt hat. Das Wissen einerseits von der Vergangenheit von meinem Vater, wo Rauschmittel eine grosse Rolle gespielt haben. Und dann auch bei meiner Halbschwester. Und das halt, wo wir das eigentlich miterleben können, dass das ein Mensch zunehmend völlig kaputt macht.
Mhm.
Genau.
Du hast in dieser Zeit auch schon deine heutige Frau lernen können, gell?
Ja. Wir sind kurz vor Beginn von meinem Studium zusammengekommen. Genau. Also es war Ende Gimmer gsi bei mir.
Mhm. Ja. Kannst du uns ein bisschen von ihr erzählen? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Wir witzeln aber, dass es eigentlich der Inseli-Effekt war.
Der was?
Der Inseli-Effekt, der uns zusammengeführt hat. Also sie war Freundin von meiner Schwester.
Mhm.
Sie ist in die Schule gegangen mit meiner Schwester. Und im Prinzip hat man sich schon mehrere Jahre gekannt, aber da ist jetzt nicht irgendwie ein sonderbares Interesse aneinander vorhanden gewesen. Das war einfach die Freundin von meiner Schwester gewesen. Und dann wird man älter und irgendwann sind Hormonspiegel anders. Und dann irgendwann, eben dem Teenie-Alter, habe ich mich auch interessieren für sie. Und das war offenbar reziprok gewesen. Und dann hat eins zum anderen geführt.
Gegenseitig? Genau. Reziprok. Ich muss aber deine Fachbegriffe ein bisschen übersetzen.
Genau, es ist auf bei der Gegenseite offenbar auch so gewesen. Genau. Dann nicht eins zum anderen.
Und was ist jetzt der Inseli-Effekt? Den musst du mir
genau, der Inseli-Effekt ist einfach, der Inseli-Effekt ist durch das, die Freundschaft zwischen meiner Schwester und ihr da war, hat man sich häufig gesehen und ist im Prinzip eine lokale Aufkonzentrierung, die irgendwann zu Effekten kann führen kann. Die nicht könnten da sein, wenn halt die lokale Aufkonzentration, um es jetzt ein bisschen chemisch auszudrücken, nicht würde vorhanden sein.
Ich probiere es mal. Genau. Ich probiere es zu
also die Person ist wie in dein Leben eingestellt, ob du es willst oder nicht. Und genau, durch die Beziehung mit meiner Schwester und
die sind sowieso automatisch oft miteinander, genau, oft im gleichen Raum, das oft haben wir als, Zeit im gleichen Raum.
Das haben wir als Inseli-Effekt.
Okay.
Ich weiss nicht, ob das andere auch noch so brauchen, aber wir haben es auch gebraucht.
Und dann sind wir zusammengekommen und wir haben dann auch geheiratet. Du bist 24 gewesen, jung, wo du geheiratet hast.
Sehr noch ein bisschen jünger.
Sehr noch ein bisschen jünger, ja.
20, knapp, ja.
Sie hat vieles was sie mit dir teilt, aber wo sie auch sehr unterschiedlich ist als du. Wie hat er dich ergänzt? Was würdest du sagen, was hat sie in dein Leben gebracht? Warum hat sie so geigert zwischen euch?
Sie ist auch ein sehr, vom Typ her, ein sehr ruhiger Typ. Ein sehr nachdenklicher Typ auch vom Mensch. Und das ist etwas, was mich immer sehr, was mich sehr zu ihr gezogen hat. Genau, etwas, was sehr verbindend war. auch Gespräche einfach über eben Gott und die Welt, auch philosophische Themen und alles Mögliche. Genau. Und dann gibt es andere Sachen, wo wir genau sehr unterschiedlich sind. Thema Leistungsorientierung zum Beispiel. Aber was ich auch immer wieder eine Ruhe hätte können in mein Leben hineinbringen.
Also du bist sehr leistungsorientiert.
Ich bin eher der leistungsorientierte Typ, zielorientiert, musst irgendwelche Sachen erreichen, sonst ist nichts gemacht und sie ist auch eher der Typ, der einfach im Prozess kann Freude haben kann, unabhängig von dem, was jetzt genau dabei rauskommt. Genau. Und da versuche ich zunehmend, mir auch etwas davon abzuschneiden und zu lernen von ihr. Genau.
Ihr wollt eine Familie gründen, ihr hat einen Traum gehabt, Kinder zu haben. Und das hat sich über die Jahre, die er gekommen ist, hat er gemerkt, dass das wie nicht passiert, dass ihr nicht schwanger werdet. Und das war, glaube ich, eine grosse Herausforderung für euch. Kannst du uns dort ein bisschen mitnehmen? So. Von was habt ihr geträumt und wie hat es angefangen, dass ihr gemerkt habt, dass es diesen Traum vielleicht nie wird geben wird? So.
Ja, das war, denke ich, ein gewichtiger Traum bei beiden gewesen. Familie gründen. In meiner Sicht vielleicht noch ein bisschen stärker der Traum bei meiner Frau. Wobei ich muss sagen, auch im Nachhinein, also der war bei mir auch immer vorhanden gewesen. Ich habe vielleicht, wenn ich es verbalisiert habe, vielleicht eher mal gesagt, ich könnte auch gut ohne. Aber doch ist der Traum definitiv da gewesen. Und der Traum ist dann irgendwann gestorben. Leider. Also, eben, wir sind nicht schwanger geworden. Und zwar einige Jahre, nachdem wir dann eigentlich aufgehört haben zu verhüten. Mhm. Und dann haben wir auch Abklärungen gemacht. Und das ist ein längerer Prozess gewesen. Das ist ein schwieriger Prozess gewesen. Eben hat man dann gesehen, eben, dass es im Prinzip medizinisch nicht möglich ist. Also zuerst noch höchstens mit grossen Umständen und irgendwann, dass es auch völlig unmöglich ist, Kinder zu bekommen, genau. Und das ist, ja, das hat uns sehr herausgefordert. Das ist etwas, wo wir jetzt immer noch enorm herausgefordert sind. Da sind wir in einem Prozess, so aufzuschaffen, gewisse Sachen zu verarbeiten, anzusprechen, mal in einer Art und Weise, wie man es vielleicht bisher gar nicht hätte können.
Mhm.
Ja. Und das ist etwas, wo emotional sehr tief geht.
Mhm.
Genau. Und man muss genug Raum geben für Verarbeitung. Ja.
Mhm.
Ja, du merkst, es beschäftigt.
Mhm. Und du hast mir gesagt, du bist vielleicht eher der Typ, auch so beim, wo so ein Tod um deine Halbschwester gegangen ist, wo das ein bisschen von sich emotional wegschiebt, wo sich nicht gerne damit im ersten Moment auseinandergesetzt hat, aber innen hast du gemerkt, musst es wie zulassen, emotional. Und es ist ja dann auch immer ein bisschen mehr dazugekommen, gell? Dein Vater ist dann auch gestorben.
Im 17.
Im 17, ja. Nicht an dieser Erkrankung, erstaunlicherweise, oder? Sondern er hatte einen Herzstillstand.
Er hatte effektiv, etwas zwischen 1 und 24 Jahren insgesamt gelebt, genau mit dieser Diagnose, was sehr, sehr erstaunlich ist, genau. Bemerkenswert.
Und gleich ist der Herzstillstand plötzlich gekommen.
Der ist für uns unerwartet gekommen. Absolut.
Ein paar Jahre später ist dann auch noch dazu gekommen, dass Cousine oder fast wie eine schwesterliche Beziehung von deiner Frau, dass sie auch gestorben ist. Also da hat sich wie ein in wenigen Jahren ganz viel wie so addiert in dir.
Ohne völlig unerwarteten Tod, genau. Viel zu früh.
Was hat das in dir ausgelöst?
Ja, man muss sich zwangsweise mit dem Thema Tod und Leben im Angesicht vom Tod auseinandersetzen. ich denke auch, die Sinnfrage drängt sich sehr gewichtig auf, eben im Angesicht von Tod. Und ich meine, jeder hat Tod in seinem Umfeld. Und gleichzeitig ist der Tod etwas, was wir am liebsten ausblenden. Man hat gerne über Leben und wie wir unsere Tage können füllen. Aber nicht über das Thema Tod. Das ist etwas, denke ich, was wir auch gesellschaftlich gerne ein bisschen ausblenden. Und ich denke, ich vom Typ her habe mich auch emotional vielleicht nicht zu fest auseinandersetzen, anfänglich mit dem Thema, aber irgendwann ist das so gewichtig gewesen, dass ich mich haben müssen mit dem Thema auseinandersetzen. Genau.
Wie hast
bin nicht drum umgekommen.
Also, was ist in dir innen passiert?
Es ist natürlich Trauer da gewesen. Es waren unerfüllte Träume, die auch gestorben sind mit den Personen, die da waren oder mit den Personen, die gar nicht erst ins Leben gekommen sind. Mit den eigenen Kindern, genau. Und das jetzt mal so auszudrücken. Schmerz, Leid, Verzweiflung vielleicht ein bisschen, Hoffnungslosigkeit, teilweise sicher auch. Genau. Ich kann wenigstens jetzt versuchen, diesen Gefühl schon einen Namen zu geben. Das ist doch schon mal, ist doch schon mal etwas, oder?
Mhm. Mhm. Und es hat auch die Glauben ein bisschen Frage gestellt an Gott. Oder was hat es dort ausgelöst?
Das hat definitiv auch in meinem Glauben, in meinem Verständnis vom christlichen Glauben, von Grundkonzeptionen, Grundwahrheiten in diesem Weltbild definitiv in Frage gestellt. Genau, und das hat einen Prozess in Gang gesetzt, wo ich eben meine Auffassungen, mein Betriebssystem ein bisschen überarbeiten müssen. Genau. Mhm. Das ist wie ein Betriebssystem-Update, das hat müssen stattfinden. Genau.
Und kannst du uns die wichtigsten, wie sagen wir denn, Bugs? Die wichtigsten Bugs, die du hast müssen updaten, kannst du die zusammenfassen? So, was hast du abgelegt? So, vielleicht? In deinem Glauben und was hast du neu wiedergefunden?
Also, was ich denke, was viel zu wenig Platz hat in dem Glauben, wie ich ihn hatte, vor diesen Herausforderungen, hat wie der Platz vom Leid, von der Schwere, die das Leben auch haben kann, das hat wie gefällt oder dass er wie zu wenig da gsi.
Mhm.
Obwohl ich jetzt im Nachhinein auch muss sagen, es ist ja eigentlich immer ein Teil auch von dieser christlichen Geschichte oder Geschichte von Jesus Christus. Es ist absolut integral, es gehört dazu.
Zum christlichen Glauben, meinst
du? Genau, also ich meine, Geschichte von Jesus so mit der Passion durch absolutes Leid durchgehen. Aber eben am Schluss.
Mit der Kreuzigung,
genau.
Und es war ja auch immer Teil von deinem Leben gewesen. Also du hast ja einen kranken Vater gehabt, oder? Wo du eigentlich jeden Tag bist mit Leid und mit Krankheit konfrontiert warst. Du hast eine Halbschwester verloren, eine Überdosis. Es ist ja schon auch, ist ja nicht ein heiteres, leichtes, unbeschwertes Leben gewesen, oder? Da ist ja Teil, Leid und Schmerz schon Teil gewesen, immer davon.
Mhm. Genau. Und das ist, mir denke ich, zunehmend bewusst worden, in dem zunehmenden Bewusstsein von dem Leid, von den Herausforderungen, hat dann wie eben ein Betriebssystem-Update müssen, oder eine Überarbeitung von meinen Auffassungen, Überarbeitung von meinem Glauben, von meiner Grundeinstellung, von meinen Grundkonzeptionen vom Leben müssen stattfinden.
Und hast du dann anders zurückgeschaut? Also hast du anders auf die Krankheit geschaut? Oder auf den Tod von deiner Halbschwester zum Beispiel? Als vorher?
Ja, ich würde sagen, ja. Ich kann es mehr umarmen jetzt. das Schwere, wo war mit diesen verschiedenen Personen, genau, mit diesen unerfüllten Träumen.
Umarmen heisst?
Es integrieren. Es ist wie etwas, wo ich nicht, es ist wie ein Teil von mir, es ist ein Teil von meinem Leben, es ist ein Teil von meiner Ehe, Teil von Familiengeschichte. Und das gehört wieder zu. Das kann ich wie nicht einfach jetzt abseits stellen und es nicht beachten. Also, das ist da und es gehört dazu. Und ich denke, es hat sogar seinen Wert. Es ist ein wichtiger Teil, sogar, am Ende vom Tag. Und das muss man wie, ich bin auch wie an einen Punkt kommen, wo ich das zunehmend auch sehen konnte, dass das eben seine Berechtigung hat, das Schwierige, das Leidvolle. Und mit dem kann ich auch arbeiten, mit dem kann ich auch etwas anfangen, auf dem kann ich auch etwas aufbauen, aus dem kann auch etwas entstehen. Das hat ohne Sinn. Also ich glaube auch, in dem Schwierigen in hat Keime von der Hoffnung können entstehen. Und für mich ist jetzt in den letzten Jahren das Thema Hoffnung sehr, sehr omnipräsent gewesen. Zusammen mit dem Schwierigen, genau. Es war wie beides da gewesen. Und, ich glaube,
die... Ist omnipräsent gewesen? Also warum? Aber wo sie rausgekommen ist, wo sie entstanden ist aus dem raus.
Genau, also Hoffnung hat wie können an dem dunklen Punkt von der Herausforderung vom Schwierigen, vom Leidvollen können keimen und dann kann ich anfangen wachsen. Genau. Und Hoffnung ist für mich zunehmend ein wichtiges Thema, auch in Verbindung zum Glauben. Also es ist das, wo mir wie Kraft gibt, weiterzugehen, in all dem innen, mit dem umzugehen, weiterzugehen, in die Zukunft zu gehen, die Erwartung zu haben. Es ist ja wie eine, auf eine Art eine erwartungsvolle Haltung, auf eine bessere Zukunft. Mhm. Und ich glaube auch eine aktive Erwartungshaltung. Es gibt sicher auch eine passive Hoffnung, aber ich glaube, eine Art Hoffnung hat jetzt so bei mir entstehen, was ich versucht, zumindest aktiv auszustrecken, genau.
Also aktiv heisst, dass du selber auch dazu beiträgst.
Genau, dass ich nicht nur einfach warte auf bessere Tage, sondern dass ich selber auch, versuche, hoffnungsvoll zu leben, genau.
Und das ist Hoffnung. Du hast die Hoffnung auf bessere Tage oder dass es besser kommt. Was ist deine Hoffnung?
Ich denke, im Glauben heisst es einerseits Hoffnung, dass ich mich am Vorbild von Jesus ausrichte. Dass ich mich an ihm ausrichte, er, wo die Hoffnung ist, aus christlicher Sicht. Genau. Da schwingt ja mit, dass wir wie oder dass Christen davon ausgehen, dass wie etwas radikal Neues wird kommen, irgendwann in Zukunft. Also ein Ort, wo die Menschen anders ihre Beziehung zu Gott leben. Genau, wo Leid, denke ich auch. Es heisst ja, glaube ich, auch so in der Bibel, wo Leid wird wie überwunden sein. Also es ist wie eben ein Durchbrechen durch das Dunkel durchher an den Punkt vor Hoffnung. Das ist wie so eine Grundeinstellung, denke ich. Aber dann auch einfach ganz konkret, unabhängig von dem Versuchen, hoffnungsvoll zu leben, also im Sinn von einfach sich nicht klein kriegen lassen, oder? Durch die schwierigen Sachen und versuchen, jeden Tag trotz allem als Geschenk aufnehmen. Ich meine, jeden Tag ist ein Geschenk, wo wir aufwachen, zu erleben und die Beziehungen, die wir haben, als Geschenk zu erleben. Also es ist das Leben umarmen, auf eine Art.
Also etwas, was ich noch mega spannend finde, in deinem Leben, wo ich unbedingt noch ein bisschen darauf eingehen möchte, ist dein beruflicher Weg. Du mhm. hast ja eben pharmazeutische Wissenschaften studiert.
Mhm.
Und du bist dort nach dem Studium auch so ein bisschen in eine Business-Richtung. Also du hast angefangen zu forschen, du bist in Startups rein, die an Wirkstoffen forscht, um neue Medikamente auf den Markt zu bringen. Das ist sehr ein risikoreiches Gebiet.
Aber ein hoffnungsvolles.
Sehr ein hoffnungsvolles, aber sehr ein risikoreiches, wo du auch mit Rückschlägen musst umgehen musst, oder wo du grosse Risiken musst eingehen musst, mal alles auf eine Karte setzen, vielleicht jahrelang an einem Wirkstoff umforschst, wo nachher sich herausstellt, die ganze Hoffnung war für nichts gewesen. Der Traum platzt, ist gestorben, der Weg zu diesem Medikament. Und du sagst, auch das letzte Jahr war für dich wie ein Wüstenjahr gewesen. Also du hast dort auch an einem Wirkstoff, an einem Forschungsprojekt dran, das ein Wüstenjahr erlebt hat. Kannst du uns dort noch ein bisschen mitnehmen? Wie war das letzte Jahr für dich gewesen?
Genau, also ich bin Teil von einem pharmazeutisches Startup, also ein kleines Biotech-Unternehmen in Basel. Das ist ein Spin-off von der Universität Basel, wo auf toller Forschung von der Uni Basel im Immunologiebereich aufgebaut. Das ist auch der Bereich, den ich schon mit der vorherigen Firma, die erste Firma, die ich mitgegründet habe, auch in Basel, um dann wieder müssen schliessen nach ein paar Jahren, auch tätig ist. Und eben, grundsätzlich Wirkstoffentwicklung, ja, wie du gesagt hast, ist ein sehr risikoreiches Unterfangen. Statistisch gesehen sind die wenigsten Wirkstoffe, die irgendwann erforscht werden, die es dann effektiv auf dem Markt schaffen als neue Medikamente. Das ist schon einer der längsten Produktentwicklungszyklen. Gute 10 Jahre, in gewissen Fällen mehr, in seltenen Fällen weniger. Es braucht unglaublich durchhalten will, es braucht auch viel Kapital. Es ist ein sehr langer Weg, genau, der von Auf und Abs prägt ist, grundsätzlich. Ja, und ich glaube, ich sage manchmal, it's not for the faint-hearted. Also es ist nicht für schwache Gemüter gemacht, auch. Also es ist etwas unglaublich Spannendes, Faszinierendes. Ich habe ja schon über meine Faszination für Wirkstoffe geredet, im Positiven und auch, genau, es hat auch Leiden geschafft, genau.
Aber du findest immer wieder die Hoffnung. Aber bist jetzt so ein Wüstenjahr durchgegangen, seid ihr in diesem Projekt, seid ihr wirklich still
genau,
gestanden?
Genau, es ist wie ein sehr vielversprechendes Projekt, ist wie stillgelegt gewesen für fast ein Jahr, leider, weil das Marktumfeld sehr herausfordernd war, auch für Finanzierungen. Diverse andere Faktoren, die noch dazukommen, einfach, die dazu geführt haben, dass wir im Prinzip die Firma fast ein bisschen auf Eis legen und in einen Winterschlafmodus gehen und einfach haben müssen durchbeissen, einfach durchhalten. Und gerade in diesem Jahr ist bei jedem, der involviert war, das Projekt, hat sich wie die Frage ganz stark aufgedrängt, mache ich das aus Überzeugung? Oder ist das einfach, weil ich gerne Salär hätte am Ende vom Monat? Genau. Und eben das hat es dann eine Zeit lang auch nicht mehr gegeben. Und dann hat man einfach müssen durchhalten.
Also es hat keinen Lohn mehr gegeben?
Ja, wir haben die Salär eine Zeit lang nicht mehr können zahlen. Also eben das Einfrieren hat sogar geheissen, keine Salär mehr zahlen. Also wir sind ein kleines Team, sind allzu viele Leute betroffen gewesen. Aber gleich, es war sehr schwerwiegend gewesen für alle. Aber sie sind alle dran geblieben, sie haben alle durchgehabt. Hut ab vor allem, die da involviert sind. Und jetzt sind wir glücklicherweise durch. Also jetzt sind wir an dem Punkt vom Licht vor Hoffnung wieder angelangt.
Das heisst, ihr habt eine Investition zugesichert bekommen?
Ja, genau. Wir haben jetzt gerade vor kurzem eine substanzielle Finanzierungsrunde mit einem tollen Investorenkonsortium können schliessen, genau, wo uns jetzt wieder Visibilität gibt für ein paar Jahre, wo die nächsten Schritte jetzt wieder definiert und klarer sind. Jetzt können wir wieder vorwärts machen. Es ist schon sehr vielversprechende Sache, glaube ich, was die Investoren auch eingesehen haben. Es ist jetzt einfach man hätte es gerne viel früher schon finanziert und on track wieder. Aber es war jetzt einfach letztes Jahr nicht möglich gewesen. Und dann ist es einfach ein Durchhalten, Durchkämpfen gewesen. Genau. Das ist auf eine Art, jetzt auch gerade im Beruflichen, auf eine Art ein Tal des Todesschattens, um es jetzt irgendwie ein bisschen pathetisch auszudrücken, durchlaufen, wie ich so privat die zwei, drei Sachen, eben mehr vorher darüber geredet, auch erlebt habe. Und auch dort, denke ich, ist das Thema Hoffnung, also wie das Ausstrecken nach dem Besseren, wo wird kommen, oder wo man überzeugt ist davon, dass es wird kommen, ist wie notwendig. Ja, sonst hätten wir das gar nicht durchgehalten. Mhm. Ja.
Aber es muss ja wie noch eine überliegende Hoffnung geben. Also weißt, wenn du ja näher in so ein Projekt einsteigst, ja, du hast Hoffnung auf die Forschung, dass es gut kommt. Aber in den meisten Fällen stellt man nach Jahren fest, okay, gleich nicht, wenn man es loslässt.
Mhm.
Also gibt es wie eine überliegende Hoffnung, die dich antreibt. Jetzt nicht einfach in einen einzelnen Wirkstoff oder in eine einzelne Forschung. Oder? Stell mir vor.
Ja, Hoffnung und auch, also wie ein Auftrag, also eine Art Purpose. Und ich glaube, ich habe das Jahr auch nochmal durchgehalten, weil ich und das, was ich da mache, oder das, was wir da machen als Firma, überlappt mit dem, was ich als Purpose, als Aufgabe für mein Leben verstehe. Was etwas damit zu tun hat, Möglichkeiten für ein neues Leben zu schaffen. Auch durch Pharmazeutika.
Mhm.
Und ohne das Bewusstsein von dieser persönliche Aufgabe, oder das, was ich da als meine persönliche Aufgabe auffasse, wäre das durchhalten schwierig. Mhm. Wäre das durchhalten schwierig. Also, wie ein klares Bewusstsein, was ist das, was ich mir als, was ich als meine Aufgabe auffasse im Leben, oder was ich geschenkt habe bekommen, wie man das so immer sagen will. Und das zusammen mit einer hoffnungsvollen, erwartungsvollen Haltung, wenn wir da dranbleiben, kommt es gut, ja.
Ist das für dich ein Auftrag, den du von Gott bekommen hast über dein Leben?
Ja.
Oder ist es etwas, was du dir selber gibst?
Das ist... Auftrag? Das wäre jetzt ganz... Ich weiss nicht, ob das ein bisschen weit gegriffen wäre. Ich weiss nicht, ob ich das selber so formulieren würde. Aber es ist sicher ein sinnvoller und guter Auftrag, ein lebensbringender, fördernder Auftrag, hoffentlich. Und das ist er vielleicht göttlich, weiss es nicht. Also, grundsätzlich fassen wir ja das Göttliche oder Gott als das Gute, das Wahre, das Schöne auf und von dem Ort. Und vielleicht könnte so ein Auftrag von so einem Ort herkommen. Ja,
ja, du schaust auf ein Wüstenjahr zurück. Wir stehen eigentlich relativ am Anfang von einem neuen Jahr, wo...
Keine Fata Morganas mehr.
Ja, wo Licht durchbricht, oder? Jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat, wo du neue Hoffnung schöpfst, siehst, neue Perspektiven siehst. Was sind so zum Abschluss, was sind da deine Wünsche für die nächsten Schritte, die du gehst, beruflich und auch privat?
Mhm. Ich denke, Thema Wiederherstellung, also das gewisse Sachen bei mir selber noch ganz können erschafft werden, wo ich wie an einen Punkt vor Wiederherstellung kann kommen, wo ich wie kann entschieden vorwärts gehen, also wo ich wie an einem Punkt bin, wo meine Sachen, die halt schwierig herausfordernd waren, leidvoll mich nicht mehr bremsen. Von dem her Wiederherstellung bei mir selber, Wiederherstellung von Beziehungen, auch in der Ehe, die herausgefordert war durch das Thema mit der Kinderlosigkeit. Es dort auch Aufschaffung, Heilung, Wiederherstellung darf passieren. Beruflich auch, genau, jetzt sind wir gerade aus dem Wüstenjahr raus. Auch dort eine Wiederherstellung, die es erlaubt, wieder entschieden, vorwärts zu gehen, genau, vorwärts zu schauen. Heilung, Wiederherstellung.
Mhm. Merci vielmal, Ruben, dass du uns da so Einblick gegeben hast. Ich bin sehr berührt und ich wünsche dir das wirklich Wiederherstellung und für all deine Schritte. Beruflich und auch privat. Es war mega schön von dir zu erfahren und Einblick zu bekommen in dein Leben. Und merci, bist du da gewesen.
Danke, ich hoffe, dass zwei, drei etwas mitnehmen können.
Da bin ich sicher, dass das der Fall ist. Das war ein Gespräch mit dem Ruben Herrendorf hier im Radio BO Kirchenfenster. Am Sonntag ist die Kirche wieder hier auf Radio BO. Dann gehört ihr der BO Gottesdienst von 9 bis 10. Es ist der Berggottesdienst vor Alp Schlaffegg-Griemer von Kandergrund, vor reformierten Kirche Kandergrund-Kandersteg. Und wie jeden Dienstagabend ist dann auch nächsten Dienstag, am 1. September, wieder der Kirchenabend hier auf Radio BO. Am 8. gehört ihr das Kirchenstübli mit Nachrichten und Berichten aus der Kirche in der Region. Und am 9. gibt es das Kirchenfenster, eine stündige Hintergrundsendung über einen grossen Nürnberger Organist, der Johann Pachelbel. Bis dann wünsche ich euch ganz gute Zeit. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Adieu miteinander.